Herzlich willkommen zu dieser Predigt. Fortsetzung in unseren Betrachtungen zum Römerbrief. Heute lautet mein Thema: Kann ein Mensch aus eigener Kraft vor Gott bestehen? Römer 2, 1 bis 5 werden die Verse sein. Immer wieder fragen Menschen danach, was sie tun müssen, um einen gnädigen Gott zu bekommen. Religionen, Philosophien und Geisteswissenschaften geben daraus durchaus unterschiedliche Antworten. Gott aber sagt uns: Allein nur durch meine Gnade, die ich im Erlösungswerk Christi gezeigt habe, kann der Mensch vor ihm bestehen. Das ist das große Thema im Römerbrief. Um dieses in seine Tiefe zu ergreifen, hält Paulus der Menschheit aber erstmal einen Spiegel vor. In meiner letzten Predigt ging es darum, wer und wie ist der gottlose Mensch und wie beurteilt Gott das? Römer 1, 18 bis 32. Heute geht es um das Verhalten des Menschen. Kann der Mensch sich durch vorbildliches, ethisches, moralisches und praktisches Verhalten den Himmel verdienen? In diesen Versen wird die große Frage der Menschheit beantwortet. Kann ich mir durch was auch immer Gottes Gnade und damit das ewige Leben erkaufen? Paulus beantwortet diese Frage mit einem ganz klaren Nein. Und er macht deutlich, dass alle Versuche, wie immer sie aussehen mögen, scheitern werden. Römer 2, Abvers 1. Aber auch ihr anderen, schreibt Paulus, wer immer ihr seid, könnt euch nicht herausreden oder gar entschuldigen. Selbst wenn ihr meint, alle verachten zu können, die solches Unrecht begehen. Klagt ihr nicht bei anderen an, was ihr selbst tut, und sprecht ihr euch damit nicht euer eigenes Urteil? Es steht fest, dass Gott über alle, die so handeln, ein gerechtes Urteil fällen wird. Meint ihr etwa, ihr könntet dem Urteil Gottes entgehen, wenn ihr genauso handelt wie die, die ihr verurteilt? Oder verachtet ihr etwa Gottes Güte, Geduld und anhaltende Fürsorge? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bringen will? Ihr aber weigert euch hartnäckig, euer Leben zu ändern. Es ist allein eure Schuld, wenn euch Gottes Zorn am Tag des Gerichts mit ganzer Härte trifft. Diese Verse schließen natürlich nahtlos an die letzte Predigt an. Gott hält dem gottlosen Menschen einen Spiegel vor und zeigt ihm, wie abgrundtief und verdorben menschliches Handeln sein kann. Der Mensch ohne Gott wird eben zum Egoisten und ist zu jeder nur denkbaren Untat fähig. In diesen Versen nun kommt der Mensch zu Wort, der sagt: Aber ich bin doch anders. Ich bin nicht so schlecht. Ich habe doch keinen umgebracht wie dieser da. Ich zahle ehrlich meine Steuern. Ich verhalte mich anständig und bemühe mich darum, rechtschaffend und gut, sowie aufrichtig und liebevoll zu sein. Das muss Gott doch gefallen, oder? Ja, das gefällt Gott, gar keine Frage. Aber es ist keine Eintrittskarte in den Himmel. Und wenn das so wäre, welcher Maßstab würde denn dann für was gelten? Reicht es, einfach nur lieb zu sein? Oder muss es so liebevoll sein, wie Mutter Teresa einst war? Was ist bei aller Ehrlichkeit, wenn sich hier und dort doch nun mal eine Halbwahrheit mit einschleicht? Reicht das aus? Denn der Maßstab allen Handelns und Denkens und Redens misst sich nicht an einem von Gott aufgestellten Kodex oder von Gott festgelegten Bestimmung, er misst sich an dem vollkommenen und heiligen Wesen Gottes. So sagt es Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5, 48. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Spätestens jetzt wird klar, dass kein Mensch, selbst der beste und edelste Mensch, der je auf Erden gelebt hat oder lebt, diesen Anspruch erfüllen wird. Nein, Gott geht einen anderen Weg. Er weiß, was wir für Geschöpfe sind, die wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Wir sind zu jeder Zeit zu allen nur denkbaren Sünden und Untaten fähig. Täglich tun wir alle Dinge. Wir reden Worte, wir denken nicht so, wie Gott ist. Keiner kann sich davon freimachen, auch nur ansatzweise so vollkommen zu sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Wir können es uns abschminken, zu meinen, wir könnten durch gute Taten oder durch ein vorbildliches Leben Gott gnädig stimmen, sodass er uns in seinem Himmel aufnimmt. Gott geht einen anderen Weg. Zuerst einmal erträgt er uns Menschen so, wie wir sind. Mehr noch, er liebt uns so, wie wir sind. Und Liebe heißt, dass Gott sich mit seinem ganzen Wesen und seiner ganzen Persönlichkeit für uns einsetzt, damit unser Leben Gott gewollt und entsprechend verlaufen kann. Und dafür hat er alle Bosheit, all das Falsche, all die Sünde der Menschheit auf sich selbst genommen und auf Jesus Christus gelegt. Er hat all das zum Kreuz nach Golgatha gebracht und dort wurde es vernichtet. Das ist das Gute, was Gott gewirkt hat. Das ist seine Güte, das ist seine Gnade, seine Fürsorge und seine Geduld. Sie anzunehmen und über das eigene Verhalten zu reflektieren, um dann umzukehren und Gottes Wege zu gehen, das ist sein Ziel. Das ist Gottes Weg zurück in seine Gemeinschaft, hin zum ewigen Leben. Die erste Aussage lautet klar und unmissverständlich. Der Mensch kann von sich aus nicht zu Gott kommen. Er kann sich durch nichts den Himmel verdienen. Es gibt keine Werkgerechtigkeit. Im dritten Kapitel des Römerbriefes geht Paulus darauf näher ein und detailliert das noch einmal. Die zweite Aussage lautet dann entsprechend, der Mensch kann nur über erfolgte Buße oder Umkehr zurückkehren in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Und darum sagt Paulus, seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bringen will? Luther hat es in seiner ersten These so formuliert. Wenn unser Herr und Meister Jesus Christus sagt, tut Buße, so will er, dass das ganze Leben des Gläubigen Buße sei. Früher gab es sogar einen Feiertag, den Buß- und Bettag. Viele haben daraus eher einen Betttag gemacht, als den von Luther formulierten TÜV zu machen. Ich möchte diesen Begriff Buße, oder wie man heute sagt, Umkehr, näher betrachten. Was ist die christliche Buße? Dieser Begriff Buße wird kaum noch verstanden. Allgemein denken die Menschen heute, wenn sie diesen Begriff hören, an etwas Schlimmes. Wie zum Beispiel eine Bußgeldzahlung, weil man falsch geparkt hat. Es ist zuerst einmal eine rechtliche Sanktionierung für gemachte Fehler. Buße ist in diesem Sinne für viele Menschen ein Negativbegriff. Der Begriff Buße hat im Christentum aber eine positive, verändernde Wirkung. Es bedeutet Umkehr oder Sinnesänderung zu Gott hin. Und zwar eine Umkehr in der ganzen Existenz, was Gehorsam gegenüber Gott, neues Vertrauen zu ihm und ebenso einschließt wie die Abkehr von all dem, was Gott nicht gefällt. Lange prägte uns Luthers Theologie, die er persönlich stark vom Katholizismus her betonte. Er betonte immer wieder den Schrecken und die gläubige Reue, woraus die jetzige Bedeutung von außen auferlegte Strafe oder Wiedergutmachung, die unabhängig von der inneren Einstellung ist, entwickelt. Und damit löste er sich nur bedingt vom Katholizismus, der in der Buße immer auch ein von Menschen ausgehendes Werk der Wiedergutmachung sah. Der Mensch muss irgendwas tun, um einen gnädigen und vergebenen Gott zu bekommen. Buße und Bestrafung gehören in der katholischen Kirche zusammen. Und das sogenannte Bußsakrament regelt die Versöhnung mit Gott. Und dann hat Luther eben diesen bekannten Grundsatz formuliert, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben des Gläubigen Buße sein soll. Der Pietismus und die Evangelikalen wandten sich ein Stück weit davon ab und verstanden Buße jetzt zuerst einmal nur in der Bekehrung zu Jesus Christus und der damit verbundenen Vergebung. Sie resultiert dann auf einem veränderten Leben. Und diese bewusste Lebenswende ist Antwort auf das Angebot der Gnade und beendet das bisherige Leben als ungläubiger Mensch und beginnt mit Hilfe des Heiligen Geistes ein Leben in der Orientierung an Gott. Auch hier entsteht Druck. Von der Bibel her sehe ich Buße auf zwei Ebenen. Die einmalige, grundlegende Buße geschieht in der Bekehrung, ja. Die umfassende Vergebung erwirkt und den Weg zu Gott ins ewige Leben freimacht. Aber die zweite Ebene ist die tägliche Reinigung vor Gott, ebenfalls mit der Bitte um Vergebung von Schuld, die ein von Gott begnadigter Sünder ja trotzdem täglich auf sich lädt. Wo wir die Bibel genau lesen, umfasst Buße nämlich immer drei Ebenen: Erkennen, Bekennen, Neuausrichtung oder Umkehr. Zuerst ist da die Erkenntnis des Menschen. Was muss ich erkennen? Ich muss erkennen, in mir selbst bin ich sündiger, als ich je geglaubt habe, aber in Christus bin ich geliebter, als ich je gehofft habe. Das ist die Erkenntnis des Menschen, diese Liebe Gottes in Jesus Christus, sie zu verstehen und zu begreifen. Diese Kernaussage ist enorm wichtig. Ja, von Gott begnadigte Sünder bleiben zwar Sünder und sind zu jedem nur denkbaren Verfehlung fähig, und das täglich vielfalt. Das zu verstehen ist ernüchternd und auch nötig. Ich bin schuldig vor Gott und benötige Vergebung durch Christus. Mit dieser Haltung bleibe ich auf dem Boden der Tatsachen und werde kein geistlicher Überflieger. Dort, wo diese Erkenntnis aber nicht mehr vorhanden ist, werden Christen zu erheblichen, überheblichen Egoisten. Dieser geistliche Hochmut führt nicht selten irgendwann zu einem ganz empfindlichen Fall. Ich, Jörg Hartung, mache täglich Fehler. Und dafür benötige ich von Gott, gegebenenfalls auch von Menschen, Zuspruch der Vergebung. Aber in all dem bin ich ein geliebtes Kind Gottes, was über allem steht. Das zweite dazu: Das Erkennen fordert dann ein Bekennen. Der Mensch, der seine Fehler erkannt hat und begriffen hat, dass er vor Gott so nicht bestehen kann, empfindet Traurigkeit oder Reue. Das heißt, es tut mir leid. Es gibt in meinem Leben Dinge, mit denen ist Gott nicht zufrieden. Und nun kommt der liebende Herr und sagt mir: Jörg, ich habe dich erlöst. Ich liebe dich, ganz gleich, was geschehen ist. Hier ist meine Hand. Nimm sie und lasst uns weitergehen. Und dann fange ich an zu verstehen, was es heißt: In Christus bin ich geliebter, als ich je gehofft habe. Das Sündenbekenntnis des Menschen vor seinem Herrn bedarf unbedingt zuvor zu erfahren, wie sehr Jesus uns liebt. Bleibt diese Erkenntnis der Liebe Gottes aus, wird eine Buße immer etwas Drückendes, etwas Trauriges, etwas Niedergedrücktes sein. Und Menschen werden unfrei und geraten in schädliche Abhängigkeiten. Nein, das Bekenntnis, dem Bekenntnis folgt keine göttliche Prügelstrafe, sondern eine liebevolle Umarmung. Das muss ich verstehen. Und Jesus tut etwas für mich, so wie es geschrieben steht in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, sie bereuen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt. Er wird uns vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Das Bekenntnis beinhaltet immer eine doppelte Ebene. Ich frage den Heiligen Geist abends, wenn ich ins Bett gehe. Ist da irgendwas zu klären? Jesus, zeig es mir. Ist irgendwas, was ich morgen oder jetzt oder wie auch immer zur Vergebung bringen soll? Und wenn der Heilige Geist mir Dinge aufzeigt, ja, dann ist es meine Pflicht, das auch zu tun. Und wenn er mir nichts aufzeigt, darf ich mit einem ruhigen und sanften Gewissen einschlafen, in dem Wissen, alles in Ordnung. Und darüber hinaus geschieht noch etwas. Die Reinigung, was hier gesagt wird. Gott reinigt uns von den vielen Dingen, wo ich Fehler gemacht habe in meinem Denken, Handeln oder wo auch immer, was ich gar nicht mehr weiß und was der Heilige Geist auch nicht als notwendig erachtet, mich darauf jetzt hinzuweisen. Das ist die Liebe Gottes, die Güte Gottes, die Gnade Gottes. Mich einfach dann in seine Arme zu nehmen und sagen, Jörg, du darfst jetzt ruhig schlafen, alles in Ordnung. In der Art und Weise, wie ich diesen Bibelvers mit Leben fülle, entscheidet sich letztendlich mein geistliches Leben. Bin ich bereit, in der Aufrichtigkeit und ehrlich vor meinem Herrn zu bekennen, wo Dinge falsch gelaufen sind? Wenn ich das tue, dann greift jetzt der dritte Schritt, die Umkehr des Menschen. Wirkliche Buße hat immer Folgen, Lebensveränderung. Denn das, was man falsch gemacht hat, soll mit Gottes Hilfe durch den guten Heiligen Geist nun verändert werden. So wie es Sprüche 28, Vers 13 sagt, wer seine Sünden vertuscht, hat kein Glück. Wer sie aber bekennt und meidet, über den erbarmt sich der Herr. Dem Sündenbekenntnis muss nun eine Lebensantwort folgen. Und das hat etwas mit meinem geistlichen Leben und vor allem mit geistlichem Wachstum zu tun. Hier, an dieser Stelle reifen wir im Glauben, in dem Maße, wie Lebensveränderung reift. Ihr Lieben, es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Aber es wäre schlimm, aus dem gemachten Fehler nichts zu lernen. Das ist biblische Buße. Noch einmal dieser so wichtige Satz. In mir selbst bin ich sündiger, als ich je geglaubt habe. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich je gehofft habe. Die Hauptbetonung liegt dabei auf der Liebe Christi zu mir. Diese Liebe Christi ist das Gute. Und dieses Gute soll mich zur Umkehr bewegen in meinem praktischen Leben. Jahrhundertelang wurde auch im Christentum eine Prügelpädagogik verkündigt. Wenn du sündigst, verhaut Gott dich, also tu Buße. Aus Angst vor einem übermächtig strafenden Gott haben Menschen ihren Glauben gelebt, aber immer mit Druck, immer mit Angst, Angst vor möglichen göttlichen Sanktionen. Paulus nimmt uns diesen Druck hier, wenn er sagt, Buße soll nicht aus Angst oder erzeugtem Druck geschehen, sondern aus Liebe zu Gott hervorkommen, aus der Erkenntnis der Güte und Gnade und Liebe Gottes zu mir ganz persönlich. Buße ist also ein Akt meiner Liebe zu Gott. Sie hat nichts mit Bestrafung zu tun, sondern Buße hat was mit meiner Beziehung zu Gott zu tun. Buße ist ein radikaler und totaler Sinnes- und Existenzwandel des Christen, verbunden mit einer ehrlichen, vom Herzen herkommenden Hinwendung zu Gott. Solche Buße ist keine Leistung des Menschen, sie basiert auf dem göttlichen Handeln, liebevollem Handeln Jesu Christi zu mir. Von dort her fließt uns Gnade zu, die wir nun im Glauben dankbar annehmen dürfen. Buße hat also nichts mit einem Leben in Sack und Asche zu tun, sondern damit, dass ich mein Leben täglich neu auf die Liebe Gottes und auf das Geschenk seiner Vergebung bauen darf. Ich brauche mich nicht mehr mit anderen, besseren oder schlechteren Menschen zu vergleichen, so nach dem Motto, ich bin doch besser als die. Ich brauche auch keine Leistung mehr vor Gott vorweisen zu können. Herr, bist du jetzt mit mir zufrieden? Nein, ich darf ehrlich und authentisch vor Gott stehen, der mich ja sowieso durch und durch kennt. Ich muss mich nicht anstrengen, um ein moralisch-ethisch anständiges Leben führen zu wollen. Ich darf vor Gott sein, wie ich bin. Später wird Paulus im Römer 3 diese Gedanken aufnehmen und sagen, durch Christus sind wir vor Gott richtig gemacht worden, gerecht gesprochen aufgrund des Glaubens. Weil ich so von Gott angenommen bin, kann ich mich nun auch darum bemühen, meine Nächsten ebenso anzunehmen, ohne mich zu vergleichen mit ihm, ohne ihn zu bewerten oder gar zu verurteilen. Ich bin nicht schlechter oder besser als mein Nächster. Ich bin von Gott geliebt und angenommen, so wie mein Nächster auch. Damit höre ich auf, mich durch Taten oder Werke zu vergleichen oder mir sogar zu versuchen, dem Himmel zu verdienen. Gott ist reich an Güte, Geduld, Barmherzigkeit und Liebe zu mir und zu meinem Nächsten. Und damit bleibt Buße ein täglich wiederkehrender Akt, so wie es Luther ja formuliert hatte. Aufgrund seiner Liebe und seiner Güte darf ich ins Licht Gottes treten und in diesem Licht entdecken, wo es Dinge gibt, die ich erkennen, bekennen und verändern soll. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es aus Liebe zum Herrn will. Ich vertraue auf Gottes Güte und nicht darauf, vor Gott Leistung bringen zu müssen. Ich vertraue dem gütigen, gnädigen und barmherzigen Gott, der genau weiß, wie er mit mir umgehen muss, damit daraus ein gottgewolltes Leben, Denken, Handeln und Reden wird. Und ich benötige jeden Tag, bis an mein Lebensende hier auf Erden, göttliche Korrektur und Hilfe, damit mein Leben täglich etwas vollkommener wird. Ich möchte mit einem biblischen Beispiel schließen. Im Lukas 15 finden wir die Geschichte vom sogenannten verlorenen Sohn. Aus Liebe ließ der Vater ihn ziehen. Seine Liebe zu ihm bleibt, auch als er in der Fremde sein Geld durchbringt und ein Leben führt, das dem Vater nicht gefiel. Und als der Sohn diesen Satz begriff, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bewegt? Dachte er an seinen Vater und kehrte bußfertig nach Hause zurück. Wird der Vater ihn wieder aufnehmen? Und dann geschieht das Unfassbare. Der Vater läuft ihm schon von Weitem entgegen, küsst ihn auf dem ungewaschenen Hals und freut sich, dass sein Sohn wieder zu Hause ist. Er nimmt ihn wieder als Sohn an und auf. So endet diese Buße hier. Keine Strafpredigt, keine Ablehnung, keine Vorwürfe aus dem Mund Gottes, kein eisiges Schweigen des beleidigten Vaters, nur Güte, Liebe und Freude über einen, der Buße getan hat und heimkehrte, volle Rehabilitation des Sünders. Und so dürfen wir uns auf Gottes Güte verlassen. So können wir alle menschlichen Versuche, uns den Himmel durch Leistung erkaufen oder verdienen zu wollen, ablegen. Vater, vergib mir und hilf mir, nach deinem Willen leben zu können. Das reicht aus, um als geliebte Kinder in seiner Gegenwart leben zu können. Amen.